Ja, dann will ich jetzt einen kleinen Hinblick auf Abraham tun. Da lese ich jetzt aus Genesis Kapitel 14, als er, also ich meine der Abraham, nach dem Sieg über Kedor, La, Omer und die Könige, die mit ihm waren, zurückkehrte, zog ihn der König von Sodom in das Tal Schaffe entgegen. Das ist das Königstal. Melchisedek aber, der König von Salem, brachte Brot und Wein heraus. Er war nämlich ein Priester des höchsten Gottes. Er segnete ihn und sprach: Gesegnet sei Abraham vom höchsten Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Und gesegnet sei der höchste Gott, der deine Feinde in deine Hände geliefert hat. Darauf gab ihm Abraham den Zehnten von allem. Darauf sprach der König von Sodom zu Abraham: Gib mir die Leute zurück, die habe behalte für dich. Abraham aber erwiderte dem König von Sodom: Ich erhebe meine Hand zum höchsten Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat. Ich nehme keinen Faden und keinen Schuhriemen an, nichts von allem, was dir gehört. Du sollst nicht sagen können: Ich habe Abraham reich gemacht. Hier sehen wir also wieder diese Haltung Abrahams. Seine ganze Hinwendung oder sein Fundament war der Segen Gottes. Er erwartete alles, den Reichtum und alles von Gott. Und er bewegte sich auch nur in diesen Wegen. Und er hat es nicht nötig gehabt, auf menschlicher Ebene sich zu bereichern. Er hätte dazu Grund gehabt. Das wäre also richtig, also das ist damals so gewesen. Es gehörte ihm. Er hätte das nehmen können, aber er tat es nicht. Er tat es nicht. Er hat sich auf der menschlichen Ebene nicht bewegt. Sein ganzes Wandeln war schon auf einer anderen Ebene. Die war auf der Ebene des Geistes. Und jetzt sehen wir das Eigenartige. Das wird so oft übersehen von Abraham. Dass da plötzlich in dem gleichen Augenblick, da kommt dieser Melchisedek, der König von Salem. Er brachte Brot und Wein heraus. Er war nämlich ein Priester des höchsten Gottes. Und er segnete ihn und sprach. Sie können vielleicht jetzt nachdenken, wer mag das sein, der da ganz plötzlich auftritt, dieser König von Salem, dieser Friedenskönig, dieser Priester des Höchsten, der den Abraham segnet mit diesem erstaunlichen Segen. Ein wunderbarer Hinweis diesbezüglich steht im Johannesevangelium. Da sagt Jesus: Abraham sah meinen Tag und freute sich. Auch im Hebräerbrief geht daraus hervor, dass das ein Hinweis auf Christus ist, auf Jesus. Also auf seine Nachkommen. Wenn wir das ins Auge fassen, dann sehen wir, warum er gesagt hat, er wartet noch. Die Zeit ist noch nicht da, bis das Fundament gelegt wird von Gott selbst. Und von Jesus heißt es, er ist der Felsen. Er ist das Fundament. Und wir sehen plötzlich, wie die Heilige Schrift so herrlich zusammenfindet. Und dann sehen wir bereits, in welchem Glauben dieser Abraham gegangen ist. In diesem Glauben Gottes. Wie er mitgearbeitet hat mit Gott. Wie er das Werkzeug war, durch den Gott seinen Heilsplan hier auf dieser Erde tun konnte. Wir haben gerade so wunderbar gesungen, Gott ist mit uns, er ist auch mit dir. Und ich könnte mir vorstellen, Sie haben genau solche Vorstellungen gehabt wie ich, eine lange Zeit. Gott ist so mit uns. Ich konnte mir das mit jedem. Gott ist mit mir, habe ich oft gesagt. Aber als der Heilige Geist mir das eröffnete, dass das Wort Gottes Gott ist, bekam diese Aussage eine ganz andere Dimension. Gott ist mit uns, wenn er in uns, in unserem Herzen ist. Wenn er durch sein heiliges Wort Wohnung gemacht hat in uns. Dann kann er durch unsere Stimme, durch unsere Person ausrichten, wozu er dieses Wort gesandt hat, damit es in unsere Herzen, damit wir es in unsere Herzen aufnehmen sollen. Jesus sagt, im Johannesevangelium steht wunderbar, da war kein Platz in der Herberge, sie nahmen ihn nicht auf. Wer ihn aber aufnahm, und das gilt immer noch, das galt nicht damals, als er vor ihnen stand. Das galt auch nicht damals in Bethlehem, als dieses Kind geboren werden sollte und man keinen Platz hatte in keiner Herberge. Das gilt für uns heute, dass wir das Wort, was ausgesät wird, aufnehmen, dass es Wohnung macht. Und denen, die dann auch die ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, um mit ihm im Plan Gottes, in diesem Segensplan Gottes zu wirken. Wenn wir uns noch einmal vor Augen halten, dass dem Abraham ein Nachkomme verheißen war und dieser Abraham dann so um diesen Nachkommen gekämpft hat. Und dass dieser Abraham auf dem Weg seines Glaubensweges immer weiter in die Dimension des Glaubens hineingefunden hat, bis er das wirklich erkannt hat, so weit erkannt hat, was, ja, ich möchte sagen, bis er durchschauen konnte auf diesen Christus, auf diesen Plan, auf diesen Erlösungsplan Gottes und sich einreihen konnte als mit seiner kleinen oder auch großen oder kleinen Person erstmal in diesen heiligen Plan Gottes. Und so war es ihm geschenkt, dass plötzlich dieser König von Salem, dieser König der Juden, der damals gekreuzigt wurde, mit der Aufschrift, dies ist der König der Juden, dass dieser König aller Könige plötzlich auf ihn zukam und brachte. Er brachte im Grunde die Eucharistie. Er brachte Brot und Wein. Dieser Abraham konnte hineinfinden mit im Glauben, im Geist, in diesen neuen Bund. Der heilige Paulus gibt diesbezüglich viele Hinweise. Aber etwas kann ich Ihnen sagen. Der Geist ist immer außerhalb des Raumes und der Zeit, und das sehen wir hier. Im Geist können wir hineintreten in solche Dimensionen, in die Zukunft. Es ist alles eine gegenwärtige Tatsache. Der geistliche Mensch befindet sich in der fortwährenden Gegenwart, sodass damals das Geschehen, was noch lange vor Abraham lag, dass er dies bereits im Geist erleben durfte. Er konnte diesen Jesus begegnen, sodass Jesus sagen konnte, er Abraham war, sagte Jesus zu den Juden, war, bin ich. Dieser Gott ist immer ein Gott, der ich bin. Er ist allezeit gegenwärtig. Und dann sagten die, du bist noch nicht mal 50 Jahre, und dann willst du sagen, du hast Abraham gesehen. Und dann sagt Jesus, Abraham sah meinen Tag und freute sich. Das ist zum Beispiel eine Situation, dass Abraham da in diese Dimension des Glaubens, in diese Bereiche hineingefunden hat. Was geschieht dann diesem Melchisedek, von dem er nochmal in dieser Autorität als Priester des Höchsten, er ist ja der hohe Priester, unser Herr, gesegnet wurde, nachdem dieser Segen über ihn ausgesprochen war, heißt es, darauf gab Abraham ihm den Zehnten von allem. Und hier ist jetzt ein weiteres Geheimnis des Gebens. Und jetzt können wir zum Geben jetzt hinübergehen. Hier ist erstmal eine Aussage, oder ich möchte sagen, ein heiliges Gottesgesetz, eine göttliche Ordnung gegeben, dass der Zehnte Gott gehört. Das ist auch so verschleiert worden in unserer Kirche, dadurch eben, dass die Kirchensteuer erhoben wurde. Dann war die Kirche nicht mehr so darauf angewiesen, über dieses Thema die Menschen zu belehren. Und so ist das lang mehr oder weniger versickert. Und wenn wir jetzt noch darauf hinschauen, dass wir auch noch, wenn wir die Kirchensteuer zahlen, noch so viel schimpfen, dass wir Kirchensteuer zahlen und dass die dann damit dies bauen und jenes bauen, das sind alles unsere Kirchen, das sind alles unsere Steuern. Jetzt müssen wir uns mal vorstellen, was wir alleine mit dieser Tatsache machen. Ich weiß von einem sehr lieben Menschen, der recht wohlhabend ist, der sich aber weigert, da anzuerkennen, dass der Zehnte Gott gehört. Er sagt, wir haben eine andere Ordnung, wir haben die Kirchensteuer. Und daran halte ich mich. Und ich meine, wenn das kann man gut so auch sehen. Ich kann die Kirchensteuer nehmen, wenn ich jetzt schon mal so rechne, und kann sie ja dann noch abziehen von dem, was dem Zehnten, das Gott gehört. Und dann kann ich auch erstmal eine Zeit lang damit leben und sehen, wenn ich dann allerdings nicht mehr über die Kirchensteuer schimpfe, sondern sie segne und mich freue, dass ich sie geben kann, dass ich dann das erfahre, was Gott verheißen hat. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen Bundesgott. Und Gott hat einen Bund gemacht. Und bei einem Bund gibt es immer Anteile. Und er hat jetzt den Segen über uns ausgesprochen. Und damit dieser Segen auch wirklich, das ist der Part Gottes, funktionieren kann in unserem Leben, hat er ein Teil, den Zehnten, herausgenommen, der ihm gehört, und den Menschen praktisch eine Möglichkeit gegeben, jetzt hier, es geht bei Gott eigentlich immer wieder so um eine Prüfung des Gehorsams, jetzt hier zu gehorchen, jetzt hier in der Weise Gottes zu handeln und Gott praktisch den Zehnten zu geben. der ihm gehört. Eigentlich gehört Gott alles. Aber er lässt uns 9 Teile. Den 10. Teil will er uns ja eigentlich nur segnen. Will er uns herausfordern, damit wir anfangen, wie dieser Abraham, ihm zu vertrauen. Uns als Gesegnete zu erkennen. Diesen Segen im Glauben für unser Leben zu erfassen in unserem Herzen. Und dann eben auch in diesem Segen zu leben. Und mit anderen Worten zu erfahren, in so ganz natürlichen Dingen, das ist tatsächlich, da ist was dran. Das funktioniert. Ich habe manchmal den Eindruck, Gott will uns eine Möglichkeit geben, zunächst einmal, damit wir sehen, wenn er was sagt, dass wir tun sollen, dass es uns zum Segen ist und dass das auch funktioniert. Gott braucht nicht unser Geld. Aber wir brauchen seinen Segen. Und deswegen ist uns dieses gegeben worden. Und wir können uns jetzt nicht verstecken und sagen, viele sagen das ja auch, das ist ja das Alte Testament. Aber wir leben im Neuen Testament. Und deswegen habe ich Ihnen jetzt gerade die Geschichte mit Abraham vorgelesen, mit Melchisedek, der hineingreift in das Neue Testament und da bereits an erster Stelle, mit dieser ersten Schriftstelle in der Heiligen Schrift über den 10. ist diese Geschichte. Und damit können Sie sicher sein, dass das ein geistliches Gesetz ist, dass das nicht nur fürs Alte Testament, sondern auch fürs Neue Testament, im Neuen Testament seine Gültigkeit hat. Aber jetzt sehen wir zum Beispiel, was da im Malachi steht. Also Gott sagt, kehrt um zu mir, so kehre ich um zu euch, spricht der Herr der Heerscharen. Auch das, dieser Ausdruck, Herr der Heerscharen, das ist gewaltig. Ihr aber fragt, warum sollen wir umkehren? Darf denn ein Mensch Gott betrügen? Ihr betrügt mich ja. Ihr aber sagt, womit betrügen wir dich? Mit dem 10. und den Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr beladen. Und doch betrügt ihr mich. Gott will damit sagen, ihr seid aus dem Fluch kommt er jetzt nur raus, dadurch, dass ihr das tut, was ich sage. Das ganze Volk bringt den ganzen 10. in das Vorratshaus, auf das Nahrung in meinem Haus vorhanden sei. Und stellt mich damit auf die Probe, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch dann nicht die Schleusen des Himmels öffne? Und über euch Segen im Überfluss ausgieße. Dann banne ich für euch die Heuschrecken, dass sie euch nicht die Früchte des Feldes vernichten. Die Insektenplage könnte damit aufhören. Und der Weinstock auf dem Feld nicht ohne Ertrag ist, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Völker der Erde werden euch glücklich preisen, denn ihr seid ein glückliches Land, spricht der Herr der Heerscharen. Dies erst einmal so zum 10. Sie können jetzt selbst das im Gebet weiterhin bewegen. Aber es ist dieses wunderbare Gesetz, das ich mehrfach geprüft habe. Das ich wirklich mehrfach geprüft habe. Immer wenn ich in irgendwelche damals noch als ich in die großen Schwierigkeiten meines Lebens war. Wenn ich dann in Not, in finanzieller Not war, habe ich schnell angefangen zu geben. Ich habe Briefmarken zusammengesammelt oder was ich hatte, um dann das zu geben, was ich zu geben hatte. Und es dauerte nicht lang, es dauerte manchmal nur Stunden und schon war meine Situation gewendet. Ein Mann, ein wunderbarer Gottesmann, dieser besagte Bruder Stalter, der hatte mich damals diesbezüglich belehrt. Und es war erstaunlich, was dieser Mensch ja für ein Segen war. Also, das ist zunächst einmal jetzt, das haben Sie so gehört und vielleicht, wenn Sie da noch nicht oder das noch nicht gewusst haben oder sich bis jetzt da mit dieser Tatsache Gottes auch noch nicht befasst haben, dann wird das für Sie so vielleicht in der nächsten Zeit eine Aufgabe werden. Aber vielleicht sind viele unter Ihnen schon, die das treu tun, die hier wirklich treu den Zehnten tun. Aber diese offenen Fenster, wo plötzlich der Segen herabfließt, was sagt Gott über Segen im Alten Testament? Er sagt, der Segen wird dich überfallen. Und wir können einfach schon sehen, wie Gott immer segnet, in dieser Fülle segnet. Man braucht bloß nur so einen Pflaumenbaum betrachten, zur Pflaumenernte. Da kommt der Segen herunter, man kann es nicht fassen. Man kann damit, ja, man weiß gar nicht, wohin mit den vielen Pflaumen beispielsweise. Und so können Sie hinschauen, manchmal ins Gemüse oder was auch immer. Das sind so herrliche Dinge, wo wir das im natürlichen Bereich schon sehen, dass wie Gott, wenn das Leben richtig läuft, wenn die ganze Schöpfung in dieser Ordnung läuft und sie läuft in der Ordnung, wenn wir Kinder Gottes in der Ordnung laufen, dann ist das immer die Fülle, immer die Fülle. Und diese Fülle, da müssen wir erst hineinfinden. Und dann habe ich gebetet und habe gesagt, Heiland, was ist hier noch zu lernen? Und dann hat mir der Herr, der Heilige Geist, das so klar gemacht, dass wir noch nicht gelernt haben, als geistliche Wesen zu leben. Wir haben noch immer, wie im Natürlichen, wie die Menschen, die anderen Menschen auch. Es gibt auch in anderen Religionen, es gibt wunderbare Moslems, die so gebefreudig sind und so liebevoll geben. Und Gott segnet auch solche Menschen, denn er freut sich an allen Gebern. Aber es ist ein Unterschied, wenn ein Christ, ein Gesegneter aus dem Segen anfängt zu geben. Wenn er anfängt zu geben als einer, der sich versteht, indem er als Bürger des Reiches Gottes, der einfach aus der Dimension Gottes anfängt zu geben, der sein Vertrauen auf diesen Gott setzt, der Himmel und Erde geschaffen hat und dem alles gehört. Der anfängt im Glauben zu geben. Zwar im Glauben, dass ich nicht gebe aus dem Mangel heraus. Ich armer, elender Mensch, habe ihm ein paar Groschen und die soll ich auch noch geben. Und wenn ich zum Beispiel in dieser Armut mich befinde, dann kann ich hineingehen in diesen Segen und wenn ich eben als Christ gebe, als ein Gesegneter Gottes, dann muss ich erst einmal das Wort aufnehmen, dass ich ein Gesegneter bin, dass ich zum Reiche Gottes gehöre. gehöre, dass ich aus dem Reiche Gottes lebe und aus dieser Fülle heraus das, was ich habe, gebe. In diesem Glauben gebe. Und dazu braucht es jetzt wieder den Weg des Glaubens. Alle diese herrlichen Tatsachen unseres Gottes, alle Heilstatsachen, die uns verkündigt werden, die gehen an uns vorüber, wenn sie nicht den Platz finden durch sein Wort in unserem Herzen. Dann bleiben es heilige Worte, die wir irgendwo hören und dann vergessen. Aber wenn wir den Glaubensweg beschreiten, dann wissen wir, der Glaube kommt aus dem Hören. Und das Hören kommt aus dem Wort Gottes. Und der Sitz des Wort Gottes ist unser Herz. Und unser Mund ist verknüpft mit unserem Herzen. Und da haben wir schon wieder die ganzen Zusammenhänge und wissen, wie kostbar dieses Herz ist und dass es letztlich der geistliche Bereich des gelobten Landes ist und dass es jetzt darauf ankommt, wie bestücke ich dieses Herz und wie wache ich über diesem Herzen. Wie bewahre ich dieses Herz, damit nicht alles Mögliche in diesem Herzen wächst und das Gute, was daraus wachsen soll, verwelkt, erstickt wird, umkommt? Das ist das Geheimnis. Auch das Geben muss ich lernen, im Geist zu tun. Hier gilt das Wort wieder, die im Fleisch wandeln oder gehen oder sehen, die auch das Fleisch sehen, sagt der heilige Paulus. Die werden vom Fleisch das Verderben ernten, die aus dem natürlichen Bereich einfach so geben. Nun gut, die werden auch Segen und Gnade haben. Es wirkt sich aus, geben wirkt sich immer aus. Aber die jetzt durch den Geist auf den Geist sehen, die jetzt erst einmal in das Herz hineinsehen, die Verheißung in das Herz hineinsehen, dass diese Verheißung des Gebens im Herzen erst einmal sich einpflanzen kann und dort wachsen kann. Und dass dieses, und ich möchte sagen, dass diese Fülle da sich erstmal, dass die da erstmal hervorkommt, dann kommt dieser Segen auch von innen nach außen und ergießt sich und wird uns überfallen. Denn dann kommt er aus den himmlischen Plätzen. Dann ist es dieser Segen, von dem der heilige Petrus spricht, aus den, in den himmlischen Gütern. Dann ist es dieser Segen. Und so hat Gott es auf so herrliche Weise gemacht. Er hat seine Verheißungen und seinen Segen und alles, ich möchte sagen, so versteckt, so verpackt, in ein Wort verpackt. Und hat ein Gesetz gegeben uns, was wir lernen müssen, wie diese Verpackung, diese himmlische Verpackung, dieses verpackte, unsichtbare Wort in unser Herz Raum findet, sich dort in seiner Kraft entwickelt und dann eben nicht nur die Heilung hervorbringt, nicht nur, was wir sonst so erbeten haben von Gott, sondern auch die Fülle des materiellen Segens. Und wenn Sie sich das jetzt einmal anschauen, dann werden Sie sehen, das ist nicht mehr diese Prosperity-Botschaft oder die Wohlstandsbotschaft. Das hat eine andere Dimension. Diese Menschen haben auch was erkannt. Aber hier geht es um ganz andere Dinge. Hier geht es erst einmal um unser Herz. Hier geht es nicht um die Veränderung der äußeren Umstände, dass wir genug haben, um weiterzugeben und zu segnen und alles Mögliche zu tun. Hier geht es erstmal, dass unser Herz verändert wird, dass diese Armut, die wir im Herzen tragen, verwandelt wird in Reichtum. Wie unsere Armut, die wir oft haben, alles kommt von innen nach außen. Es sind Folgen des Fluches, aber sie haben sich auch eingenistet in unser Herz. Und ich kann Ihnen so sagen, ich merke wieder, wie ich mit diesem Punkt weiterhin arbeite und kämpfe. Wie ich immer wieder mich entdecke, in Armut zu denken. Nicht in der Fülle. Nicht, dass ich einen Hirten habe, bei dem mir nichts mangelt. Dass dieses heilige Gotteswort sich so in mir befestigt und meine Person wird, dass ich meine Gedanken niemals, dass da sowas gar nicht aufkommt. Dass ich um diesen Hirten weiß, um diesen Gott weiß. Und dass ich zum Beispiel mich berufen kann auf sein Prüfet mich, sagt der Herr. Dass ich euch nicht die Fenster des Himmels auftue und Segen herabschütte in Fülle. Sehen Sie, von innen müssen wir anfangen zu geben. Aus der Haltung heraus müssen wir geben lernen, dass wir Gesegnete sind mit dem ganzen Himmel, mit diesem mit ganzen Gott, mit all den Reichtümern, dass wir Gesegnete sind. Dass überall, wo wir hingehen, der Segen über uns fällt, und zwar ohne Mühe. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe, weil er nicht mehr die Arbeit, diesen Fluch, wo der Acker verflucht war und er in Mühe und Arbeit sich ernähren musste. Wir haben eine andere Haltung, wir haben das Herz verändert. Wir sind in die Fülle dieses Segens hineingekommen und wir geben aus der Fülle des Segens, auch wenn wir ihn noch nicht sehen. Wir geben als die Kinder des himmlischen Vaters und wenn es auch nur der letzte Euro ist, den wir hingeben, dann wissen wir, wenn wir das, was wir so geben können, geben im Vertrauen auf den, der gesagt hat, bringt ihn ganz, den Zehnten, dann werde ich die Fenster des Himmels auftun. Und dass ich das bedenke und damit arbeite und erst einmal mit meinem Herzen bewege, nicht so im Gesetz, nicht so geistlich, so losmarschieren und jetzt zähle ich ab und jetzt mache ich den Zehnten fertig und jetzt gebe ich ihn und dann habe ich das getan. Dann habe ich das Gesetz erfüllt. Es geht nicht hier um ein Gesetz. Es geht um ein erfülltes Gesetz von unserem Christus. Es geht um ein geistliches Gesetz. Es geht um eine Verheißung Gottes. Es geht um ein heiliges Wort und Zuspruch Gottes, an das wir glauben lernen. Es geht um unser Herz, indem wir dieses Wort in unser Herz aufnehmen, damit es in unserem Herzen erst einmal den Reichtum bewirkt, die Fülle. Dieser Baum, dieser Pflaumenbaum, möchte ich mal sagen, der muss erst mal im Herzen wachsen und diese Fülle hervorbringen. Dann wird er auch unsere äußeren Umstände mit diesem Segen bestücken. Und während ich das so sage, sagt der Herr, das Fenster, ihr lieben Kinder, was ich öffne, ist euer Herz. Das Fenster, sagt er, ist euer Herz. Wenn dieses Wort in eurem Herzen ist und dort in der Fülle aufwächst und wächst, dann gibt es in eurem Herzen ein Fenster, was ich öffnen kann. und den Segen herabschütten kann in Fülle. Denn ihr seid die Gesegneten des Herrn. Das ist also jetzt erst einmal dieser große Bogen. Jetzt wollen wir uns anschauen, diese Geschichte Jesu, Speisung der 5000 und dann die Speisung der 4000. Jesus lehrt bereits diese große Herrlichkeit. Er macht es uns vor. Und er prüft beim Johannesevangelium, ich kann jetzt nicht mehr die Geschichte lesen, Sie können sie selber nachlesen, im Johannesevangelium, da sagt er ja ganz deutlich, er wusste, was er tun wollte, aber er prüfte sie. Ja? Und sie sagten, oh nein, Herr, lass sie los, predige nicht so lange. Ja? Denk daran, die müssen doch noch irgendwo hin und müssen sich was kaufen. Die haben doch nichts zu essen und sie werden bestimmt auch gemerkt haben, dass einige großen Hunger haben. Und Jesus sagt dann so, was habt ihr denn so? Meinst du, so eine ganz große Menge? Ich nehme mal an, so, das war so eine, da gab es nirgendwo was zu kaufen und so. Also, und was gab es da? Da war einer, so ein Kind, so ein Knabe, der hatte 5 Brote und 2 Fische. Und aber dann sagt er, eine Jünger, aber was ist das unter so viel? Das ist alles, was wir haben. Und dann sagt Jesus, gib's her. Bringt sie mir her. Und er schaut auf zum Himmel, heißt es, und segnete es und dankte Gott. Und gab es den Jüngern und sagt, die sollen sich alle lagern und jetzt geht hin und gebt ihnen zu essen. Und sie speisen da die ganzen 5000 und dann sagt Jesus, und jetzt hebt die Brocken auf und sie heben sie auf und was übrig bleibt, sind 12 Körbe voll. Es bleibt also viel, viel, viel mehr übrig, nachdem alle satt geworden sind, als im Anfang da war, womit Jesus diese große Menschenmenge gespeist hat. Dann haben sie das erlebt. Und dann fahren die Jünger mit Jesus und unterhalten sich. Jesus sagt zum Beispiel an einer Stelle, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer. Und die Jünger machen sich Sorgen ums Brot. Und dann gibt Jesus ihnen nochmal zu bedenken, und zwar die zweite Geschichte. Die zweite Geschichte sind wieder ganz viele, es sind diesmal 4000. Und wieder ist die gleiche Situation. Da gibt es also 7 Brote, da gibt es also mehr Brote und ein bisschen Fisch, heißt es. Und Jesus nimmt das und wieder werden alle gespeist und wieder werden die übrigen Brocken aufgehoben. Und was kommt zutage? 7 Körbe werden. 7 Körbe bleiben übrig. Und dann sagt Jesus zu ihnen, jetzt bedenkt doch mal. Als die 5000 gespeist worden sind, wie viel hattet ihr da? 5 Brote und 2 Fische. Und was blieb übrig? 12 Körbe. Und als die 4000 gespeist wurden, was hattet ihr da? 7 Brote und ein wenig Fisch. Und was blieb übrig? 7 Körbe. Und dann sagt er etwas. Versteht ihr immer noch nichts? Seid ihr so unverständlich? Ihr habt Augen und seht nicht, ihr habt Ohren und hört nicht. Kapiert ihr nicht, worum es geht? Kapiert ihr nicht, dass es hier um das Reich Gottes geht? Dass es hier um ganz andere Gesetze geht? Dass es ein Gesetz gibt in unserem Reich Gottes, sagt der Herr, das übergeordnet ist über die natürlichen Gesetze. Dass es da mehr Menschen gab, die gespeist wurden und mehr ist übrig geblieben. Und dass da weniger gespeist wurde und weniger ist übrig geblieben. Merkt ihr nicht, dass es bei Gott nicht darum geht, wie viele zu speisen sind und was ihr habt, damit sie gespeist werden, sondern nur darum, dass ihr das, was ihr habt, mir bringt. Bringt es mir her. Gott gibt. Und er bringt euch in diese andere Dimension. Und dass ihr das nicht tut, so, ach du liebe Zeit, jetzt gebe ich auch noch das letzte bisschen Brot her, sondern dass ihr lernt, ihr seid die Gesegneten des Herrn. Ihr seid die, die von Gott gesegnet sind. Ihr seid die, die zum Reich Gottes gehören. Ihr seid die, die aus dem Reich Gottes leben lernen sollen und wo die Fülle ist. Ihr seid die, die anfangen werden, mein Wort zu erkennen. Das Wort aufzunehmen, wenn ihr Hunger habt, das Wort aufzunehmen, das Wort in eurem Herzen wird ausrichten, wozu es gesandt wird. Das Wort ist mit euch. Gott ist mit euch. Weil das Wort mit euch ist. Ihr gebt aus dem Wort heraus, aus dieser Fülle des Gottes heraus, der in euch wohnt, der in euch Wohnung gemacht hat, der schon da ist, wo eure Not ist. In dem Augenblick, wo das Gotteswort in unserem Herzen wächst und aufgeht und wächst und Frucht bringt, ist dieser Gott da, so nah, genau da, da, wo die Not ist. Und dann sagt er etwas, seid ihr so hartherzig, habt ihr so harte Herzen. Und die ganze Heilige Schrift hat immer Verbindungen. Und wie ist das so wunderbar? Was hat der Herr Ihnen ein paar Kapitel vorher gelehrt über das vierfältige Ackerfeld? Er hat gesagt, wie ein Samenkorn, wann es Chancen hat, aufzugehen, hundertfältige Frucht zu bringen und wann es verwelkt und wann es erstickt wird und wann es von Teufel und von den Vögeln des Himmels wieder geraubt wird. Er hat es gesagt. Er hat es immer wieder den Menschen gesagt, behüte dein Herz. Lass keine Dornen in deinem Herzen aufgehen. Die Herzenshärtigkeit. Der Jeremia sagt, zerreißt eure Herzen, pflügt eure Herzen, bestückt eure Herzen, denn da ist das Reich Gottes. Und da, aus dieser Fülle, aus dieser Dimension des Geistes, werdet ihr geben lernen. Werdet ihr im Glauben geben lernen. Im Glauben an die Verheißung. Ihr müsst die Verheißung erst einmal empfangen. Und das ist mit der große Segen, dass wir Gesegnete sind. Gesegnet sind wir mit den Verheißungen. Wir denken, ach, das ist doch bloß ein Wort Gottes. Was ist das denn schon? Aber in diesem Wort ist alles. Und das ist das, was wir lange und lange versäumt haben, dass wir es nicht erfasst haben, dass wir geistliche Wesen geworden sind. In dem Augenblick, als wir getauft worden sind, haben wir die Taufgnade empfangen. Ich habe ja an vielen Vorträgen schon über dieses Taufkleid gesprochen, was da alles drin und damit uns gegeben ist. Und wo viele Heilige gelernt haben, in der Kraft ihres Taufkleides zu leben. Und da ist etwas Neues geworden. Der heilige Paulus sagt im Römer Kapitel 6, wir jetzt lernt auch als neue Menschen leben. Wir sind neue Menschen. Und jetzt lernt auch als neue Menschen geben. Und dann werden die Fenster des Himmels, die Herzensfenster, die werden aufgehen. Und glauben Sie mir, dann werden wir geben. Mit einer solchen Freude geben. Denn der Heiland sagt ja, auch ein fröhlicher Geber hat Gott lieb. Wir werden mit Freuden geben. Und jetzt komme ich nur noch auf einen Punkt. Es ist ja so wunderbar. Auf einen Punkt komme ich jetzt noch. Der Herr sagt, arbeitet. Wir sollen ganz normal arbeiten. Aber er sagt nicht, arbeitet, damit ihr überleben könnt. Er sagt ja praktisch das Gegenteil. Guckt die Vögel an, die arbeiten nicht. Der Segen des Herrn macht reich ohne Mühe. Guckt die Lilien an, die spinnen nicht, die weben nicht und schaut mal, wie schön sie aussehen. Und dennoch sagt der Herr, ihr sollt arbeiten, damit ihr geben könnt. Wenn wir jetzt gehen zum Arbeitsplatz, als die Gesegneten Gottes, dann werden wir nicht hingehen zum Arbeitsplatz und gucken, was verdiene ich hier und bin ich hier richtig bezahlt, sondern ich gehe, um zu geben. Ich gehe, um zu geben. Ich gehe, um zu geben, meine Zeit zu geben. Ich gehe, um hinzugehen in diese Firma, um da zu sein, damit dieser Gott diese Firma segnen kann. Ich gehe, damit ich das, was ich bekomme, geben kann. Dass ich was zum Geben habe. Und alles, was ich zum Geben habe. Ich werde anfangen, anders zu denken. Ich werde anfangen zu denken, ich gehe arbeiten, um geben zu können. Ich tue dieses, um geben zu können. Ich werde anfangen, mich als den Geber zu erleben, als Abbild Gottes zu erkennen, um diesen Gott nachzuahmen, der alles gegeben hat. Und ich werde dies aus dem Geist lernen zu tun, mein Leben hinzugeben, wie die Heiligen es getan haben. Die auch erst lange Kämpfe hinter sich gebracht haben, bis sie sich erkannt haben als Kinder Gottes, als geistliche Menschen, als neue Schöpfung, als neue Menschen. Und da hat der Heiland mir die Lektion gesagt. Du hast immer noch nicht gelernt, als neuer Mensch zu gehen. Sehen Sie, und damit wollen wir schließen, dass ich Ihnen jetzt so, ich möchte sagen, so ein paar Impulse gegeben habe. Und vielleicht wird Gott an Ihren Herzen wirken, dass Sie es noch viel, viel besser verstehen und leben lernen. Und dann kommen Sie wieder und dann lernen wir voneinander, neue Menschen zu sein, die geben können, alles geben, damit der Streit aufhört und alles Mögliche wird aufhören. Und ich sage Ihnen, dann werden wir auch hineinfinden in das heilige Gesetz der Liebe. Und ich kann, und auch der Heilige Geist, der wird über uns kommen, der wird uns helfen, hier im Geist zu zu wandeln. Denn da sagt der heilige Paulus, wer im Geist wandelt, der wird die Werke des Fleisches nicht tun. Da ist kein Geiz, da ist kein Dings, da ist nie Glaube, Liebe, da wächst das alles. Da lernen wir fangen so erstmal so klein an, wie die kleinen Kinder in der ersten Klasse, schreiben so ein Handstöckchen, Handstöckchen, Handstöckchen. Wir fangen an mit den Handstöckchen des Zehnten, den Handstöckchen des Zehnten. Und auf einmal lernen wir immer mehr, über dieses Geheimnis, dass Gott uns in Christus Jesus gesegnet hat, durch ihn wiedergeboren hat, in die Ebenbildlichkeit Gottes hinein. Amen.